Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Armate, Men-at-Arms, die Angelsachsen. Ein dichter Schildwall hatte sich gebildet, aus dessen Lücken messerscharfe Speerspitzen ragten und den herannahenden Feind aufspießen würden. Hunderte, Tausende sich überlappende Rundschilde formten eine wandelnde Mauer, hinter der ebenso viele Männer schutzsuchend kauerten. Grimmige Mannen, die ihre Länder bis aufs Blut verteidigen würden. Und das war erst der Fürth, das Bauernaufgebot. Die wahre Gefahr nannte sich Huskarl. Axtschwingende, schwer gepanzerte und gut gedrillte Berufssoldaten im Dienst des Königs. Ein Elitekorps mit dem einzigen Ziel, ihren Herren zu schützen. Sie schwangen unter dem hellen Geraschel ihrer Ringpanzer tödliche Äxte wie die Wahnsinnigen. Sie hatten geschworen, für ihren Herrn in den Tod zu gehen, und sie hegten die Absicht, diesen Eid zu erfüllen. An den Flanken lauerten als Plänkler gut trainierte Bogenschützen. Sie hatten sich ihre Jagdbögen geschnappt, mit der sie im Frieden unzählige Beutetiere erlegt hatten. Nun hatten sie auf menschliche Ziele umgeschwenkt. Kapitel 1. Ein unterschätzter Spieler. Müsste man die Angelsachsen in Bezug auf ihre Armee knapp beschreiben, käme das ziemlich gut hin. Sie sind nicht gerade für ihre gewaltigen Krieger bekannt, doch die Geschichte tut den Angelsachsen damit Unrecht. Auch wenn sie nicht in diesem Ruf standen, so stellten sie im Krieg eine ernstzunehmende Macht dar. Das stellt sich nicht nur gegen Feinde in Kontinentaleuropa, sondern auch gegen die ihnen verhassten Waliser dar, die sie überraschend schlagen konnten. Die angelsächsische Armee war nicht ungefährlich, ganz im Gegenteil. Was man eher bemängeln konnte, war ihre Größe. Der mit dem Ende der Antike und dem Ende einer warmen Klimaperiode einhergehende Bevölkerungsschwund machte auch vor diesem Volk nicht Halt. Forscher gehen davon aus, dass England in der Mitte des 11. Jahrhunderts insgesamt etwa 2 Millionen Einwohner besaß. Damit war die Insel nicht allzu dicht besiedelt. Rechnet man mit dieser Zahl, verfügt die angelsächsische Armee über ein potenzielles Gesamtaufgebot von vielleicht 60.000 Mann. Das heißt, wenn man jeden waffenfähigen Mann einberufen hätte, klingt im Verhältnis wenig. Aber wir dürfen nicht vergessen, wie viele Leute man hier von den 2 Millionen abziehen muss. Alle Frauen, womit schon mal die Hälfte fehlt. Alle Kinder, alle Alten, alle Kranken. Geistig und körperlich eingeschränkte, Schwache und auch die, die in einem Amt unabkömmlich waren. Könige, Priester, hohe Beamte und andere Würdenträger. Das war insgesamt eine rein theoretische Zahl. Denn so viele Männer konnte man faktisch nie in den Kampf schicken. Wer bestellte sonst die Felder? Wer erntete? Wer fütterte das Vieh oder ging auf die Jagd? Wer ging fischen oder baute Häuser? Ihr seht, worauf wir hinaus wollen. Um eine realistische Zahl zu nennen, der Oberbefehlshaber der angelsächsischen Armee konnte zu dieser Zeit in etwa 10.000 Mann ins Feld führen. Das umfasste alles. Huskarls, Botzekarls und der Fürth. Ihm unterstanden also die verschiedensten Truppentypen mit den verschiedensten Kampfstilen. Vom Elitekrieger bis zum Bauerntölpel stand alles auf dem Schlachtfeld. Das zu dirigieren war eine regelrechte Kunst. Je nachdem, wie viel Ausbildung die Männer erhalten und wie viel Erfahrung sie gesammelt hatten, konnte man sie an den unterschiedlichsten Positionen und für unterschiedlichste Aufgaben einsetzen. Soll heißen, eine Einheit frisch ausgehobener Viehhirten mit krummen Speeren konnte man nicht im Zentrum einer Schlachtreihe aufstellen, an der man den härtesten Aufprall befürchten und erwarten musste. Einen hartgesottenen Vollberufskrieger schon. Sehen wir uns die angelsächsische Armee also genauer an. Kapitel 2. Wenn der Lehnsherr rief. Was genau war dieser Fürth? Hier dienten Männer im Militär als Austausch für das ihnen verliehene Land. Das war im mittelalterlichen Lehnwesen die gängige Praxis. Alles Land gehörte dem König oder dem Kaiser oder dem jeweiligen obersten Lehnsherrn. Um es überhaupt bewohnen und beackern zu dürfen, wurde von den einfachen Bauersleuten etwas verlangt. Einerseits Abgaben in Form von Naturalien oder Frondiensten und später Geld. Diese Naturalien waren in der Regel Ernte und Frondienste waren jede mögliche Art von Arbeit, zu der der Lehnsherr seine Vasallen einspannen konnte. Das machte im Frühmittelalter auch durchaus Sinn. Denn mit dem Ende der Antike flaute für einige Jahrhunderte auch die Geldwirtschaft ab und wurde durch einfacheren Tauschhandel abgelöst. Viele Bauern besaßen also gar nicht das Geld, um ihrem Herrn immer genug Steuern zu zahlen. Das alles war der erste Teil des Deals. Der zweite war der Militärdienst. Es war eine Art Symbiose, denn wenn der Feind kam und das Land fiel, litten alle darunter, der Adel ebenso wie der Kleinbauer. Über militärisches Know-how, wenigstens in Grundzügen, verfügte höchstens der Adel, der darin eine Unterweisung erhielt. Der Fürth war eine Miliz, ein Bedarfsaufgebot, das man nur im Kriegsfall einbrief. Man kann sich das wirklich so vorstellen, dass es sich großteils um Bauern oder Handwerker handelte, die relativ kurzfristig vom Feld oder aus der Schmiede oder ihrer Werkstatt gerufen wurden, um zu den Waffen zu greifen. Also im Großen und Ganzen eine Notfalltruppe. Aber das klingt zu Unrecht so, als wären sie ein absolut undisziplinierter Haufen. So schlimm war es nun auch nicht. Sie stammten auch nicht aus irgendwelchen Personengruppen am Rande der Gesellschaft, sondern aus freien Bauern. In der Regel berief man auch nach Möglichkeit immer dieselben Bauern ein. Bauern, Handwerker, Händler und ähnliches. Diese mussten dann jedes Jahr für 1 bis 2 Monate für den Lehnsherrn den Waffengang antreten. Die einzige Voraussetzung, die ein Mann neben körperlicher Gesundheit für den Fürth mitbringen musste, war, dass er kein Leibeigener war, sondern ein freier Mann. Aber was, wenn gerade gar kein Krieg war? Ja, das war im Mittelalter eher selten, kam aber vor. Krieg war der Normalzustand und Frieden die Ausnahme. Aber Ausnahmen bestätigen bekanntermaßen die Regeln. Nun, selbst dann war mehr als genug zu tun und die Männer wurden ähnlich wie beim Frondienst einfach zu allen möglichen zivilen Arbeiten herangezogen. Dazu konnten das Instandhalten oder Reparieren von Festungen zählen oder der Bau und die Reparatur von Brücken und Straßen. So etwas wie staatliche Bedienstete, die all das übernahmen, gab es zu der Zeit einfach nicht. Also musste man die einfache Bevölkerung dazu nehmen. Manpower war eine wertvolle Ressource, denn allzu viele Maschinen kannte man damals nicht. Nicht einmal Kräne wusste man im Frühmittelalter zu bauen. Das klingt ungerecht, ergab aber Sinn, denn sie brachten dann das wichtigste Gut eines Soldaten mit. Erfahrung. Dieses Prinzip nannte man auch die ausgewählte Fürth. Fun Fact am Rande. Auch das Wort Elite hat seinen Ursprung in der Auswahl der Soldaten. Es stammt höchstwahrscheinlich von Legere, lesen oder auslesen. Eine Elite sind also auserlesene Krieger. Denn beim Krieg handelt es sich um ein Unterfangen auf Messers Schneide. Nirgendwo sonst enthielt die Redewendung, es geht um Leben und Tod, so viel Wahrheit. Eben deshalb verließ man sich nicht auf den Zufall. Das kann man an unzähligen Beispielen der Geschichte ablesen. Athen kann man hier als Exempel nennen. In der attischen Demokratie im 5. Jahrhundert vor Christus waren die Athener darauf erpicht, alles möglichst demokratisch und korruptionslos zu gestalten. Also wurden auch alle höheren Ämter im Staat ausgelost und so durch Zufall entschieden. Bis auf 2 Ausnahmen. Die Finanzbeamten und die obersten Heerführer. Denn bei diesen beiden Belangen ging es um zu viel, als dass irgendein ungeeigneter Kandidat das Sagen hätte haben dürfen. Organisiert wurden die Truppen des Fürth durch die sogenannten Heids. Ein Heid war eine angelsächsische Maßeinheit, nicht für Fläche oder dergleichen, sondern für Landwert. Ein Heid mit sehr fruchtbarem, ertragreichen Land war relativ klein, denn dort benötigte man jede helfende Hand, um zu säen und zu ernten. Ein Heid mit kargem Land war größer, dass mehr Leute abgestellt werden konnten. Die Regel war einfach. Für 5 Hides musste man einen Soldaten ausrüsten und zum Aufgebot schicken. Richtig gehört. Die Soldaten mussten sich selbst ausrüsten. Die Hides stellten auch die Ausrüstung des Soldaten. Die ganze Bewohnerschaft der Einheit legte zusammen und bezahlte davon den Schmied, der Waffen und Rüstzeug fertigte. In der Regel war diese Ausrüstung aber auch nicht gerade üppig. Kapitel 3. Speer und Schild. Was heißt das genau? Für die Schlacht teilte man die Angehörigen der Armee nach den Grafschaften ein, aus denen sie stammten, und unterstellte sie dem Befehl des jeweiligen Grafen oder, falls dieser verhindert war, unter den eines erfahrenen und vertrauenswürdigen Huskarls. Die Ausrüstung der Einheiten hielt sich simpel. Die ausgewählte Fürth, also die stärkeren Kämpfer, erhielten die besseren Waffen. Das heißt mittellange Speere und in der Regel einen hölzernen Rundschild mit einer Eisenverkleidung am Rand. Körperpanzerung besaß hier so gut wie niemand. Auch Helme sah man nicht allzu oft. Im wohl berühmtesten bildlichen Zeugnis dieser Epoche, dem Teppich von Bayeux, sieht man angelsächsische Fürth-Kämpfer vereinzelt mit Lederrüstungen und Helmen. Ob das wirklich so vorkam, ist aber umstritten. Allgemein trugen sie sonst keine Art von Körperschutz. So etwas wie Schwerter hatte so gut wie niemand. Das lag einfach daran, dass gute Rüstungen und Schwerter unglaublich teuer waren und kaum jemand sich diese leisten konnte. Die unerfahreneren Männer waren nur mit Jagdwaffen ausgerüstet. Einfach englische Bögen, und mit denen konnte man Hirsche oder Rehe erlegen. Oder Menschen. Diese Bogenschützen aus der Miliz waren die einzigen, die die angelsächsische Armee besaß. Diese Fernkämpfer trugen keine Art von Körperschutz, auch keine Helme. So etwas wie uniforme Erscheinung oder wirkliche Ausrüstungsvoraussetzungen existierten einfach nicht. Jeder kam mit dem, was sein Hide sich leisten konnte. Und das war im Normalfall nicht viel. Daneben existierte noch eine im Bedarfsfall rekrutierte Einheit, die Butzekarls. Diese Seeleute heuerte man als Söldner an, wenn zur See gekämpft wurde. Auch ihre Bewaffnung und ihr Erscheinungsbild waren vollkommen uneinheitlich. Sie kämpften amphibisch, zu Wasser und zu Lande. Manche von ihnen werden vereinzelt durch sehr gute Bewaffnung ausgezeichnet gewesen sein, der Großteil wohl eher mittelschwer. Einige dieser Männer erlangten Berühmtheit, als sie sich im Jahr 1066 auf die Seite von Tostig Godwinson schlugen und mit ihm die Küsten Englands überfielen. Zusammengefasst waren die Einheiten des Fürth und der Butzekarls mehr als nur undisziplinierte und ungeordnete Haufen an Bauern. Als diese werden sie allerdings oft gehandelt. Einige von ihnen konnten durchaus kämpfen, weil sie es in vielen Schlachten eben gelernt hatten. Allerdings bremste sie ihre mäßige Bewaffnung und Ausrüstung deutlich aus, und man muss sich vor Augen halten, dass sie keine Berufssoldaten waren. Der Krieg war nicht ihr täglich Brot und nicht ihr Handwerk. Kapitel 4. Die Panzer der Insel. Der Fürth verblasste regelrecht in Erscheinung und Kampfkraft gegen das wahre Herzstück der angelsächsischen Streitmacht, dem Huskarl. In jedem englischen Aufgebot bildeten sie den harten Kern, auf den man sich im Zweifelsfall verließ. Sie galten als höher stehende Personen in der englischen Gesellschaft und trugen als Zeichen ihres elitären Standes gerne Bärte. Daneben waren sie mit einigen rechtlichen Privilegien versehen. Sie bildeten die Leibwache des Königs und waren entweder seine eigenen oder die Gefolgsmänner seiner höchsten Adligen. Sie bildeten die einzige stehende Armee der Angelsachsen. Damit blieben sie immer trainiert, immer in Übung und stets einsatzbereit. Sie schworen einen heiligen Eid, ihrem Lehnsherrn Leib und Leben zu verpflichten, für ihn zu kämpfen, zu töten und zu sterben. Einige von ihnen sind uns sogar namentlich in Chroniken und anderen Geschichtstexten namentlich überliefert. Eine große Ehre für einzelne Soldaten. An diesen Namen ist eine Sache auffällig. Jeder einzelne davon war ein skandinavischer und kein englischer. Wie kam das? Ganz einfach, die Ur-Huskarle. Also die der ersten Generation hatten keinen geringeren als König Knut den Großen, der sie auf die Insel gebracht hat. Nachdem er sein kurzlebiges, aber riesiges Nordseereich am Anfang des 11. Jahrhunderts geschaffen hatte. Knut nutzte diese fähigen und loyalen Elitekrieger für Aufgaben, die er nicht jedem anvertrauen konnte. Er schickte sie aus, um als seine strenge Hand zu wirken, zum Beispiel Steuern einzutreiben, Instandhaltung und Bau unersetzlicher Bauwerke wie Brücken oder Straßen zu bewachen oder um Burgenbau zu beaufsichtigen. Sie überwachten mit Argusaugen alles, was Knut befohlen hatte, und setzten, wenn nötig, auch seinen Willen mit Gewalt durch. Daneben dienten sie aber eben auch als Leibgarde der wichtigsten Personen. Mit der Zeit kamen auch einige Angelsachsen in die elitären Reihen der Huskarle und bekamen hierzu scheinbar auch skandinavische Namen. Ihre Rolle in der Gesellschaft wandelte sich nach und nach. Sie kamen zu Ländereien, stiegen in den Adel auf und ihre Zahl stieg stetig. Wie viele sie genau waren, kann heute kein Mensch mehr sagen. Greifbare Zahlen existieren leider gar nicht. Manche Forscher sprechen davon, dass sie eine regelrechte Kaste der Offiziere bildeten. Darüber hinaus genossen sie eine harte, aber abgerundete
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Der Ausbildung in allem, was mit dem Kriegshandwerk verbunden war. Sie lernten den Umgang mit dem Schwert, dem Speer, der Axt, dem Schild und dem Bogen. Jede dieser Waffen mussten sie meistern. Sie sollten mit ihrer Bewaffnung verschmelzen und sie mehr als eine Verlängerung des Arms, als ein bloßes Werkzeug sehen. Allerdings war der Bogen nicht sonderlich beliebt. Einerseits galt er bei vielen Skandinaviern allgemein als eine Feige, aber auch als eine Bauernwaffe. Und er wurde sonst nur von den einfachen Soldaten der Fürth getragen. Bogenschießen war für die meisten Huskarls wohl unter ihrer Würde. Ein Wächter des Königs wollte nicht mit den einfachen Bauern auf eine Stufe gestellt werden. Hingegen galt die Axt als die bekannteste und meistgefürchtete Waffe der Huskarls. Diese schwang sie mit tödlicher Präzision. Zahllose Feinde fielen ihr zum Opfer. Als Schutzwaffe trug jeder Huskarl einen großen ausladenden Schild, oft einen unten spitz zulaufenden Drachenschild, wie die Normannen aus dem Norden Frankreichs ihn trugen. Dieser war wohl der auffallendste Unterschied der Krieger zu denen aus Skandinavien. Dieser bildete die erste Linie der Verteidigung und fing die meisten Attacken ab. Einige trugen auch noch die in Skandinavien üblichen Rundschilde. Vielleicht wollten sie an den Traditionen ihrer Vorväter anknüpfen. Eine andere Erklärung lautet, dass Schilde zu den am meisten verbrauchten Ausrüstungsgegenständen gehörten, denn sie bekamen wohl die meisten Hiebe ab. Also klaute man sich gern den Schild eines Gefallenen, wenn der eigene zu stark beschädigt war. Die Toten des Feindes zu plündern, stellte eine übliche Praxis in der Kriegsführung dar. Sollte der Schild nicht genügen, trug der Huskarl noch einen simplen, aber gut verarbeiteten Helm aus Eisen. Den gesamten Oberkörper schützte ein Ringpanzer, manchmal auch ein Schuppenpanzer. Dieser wurde noch mit einem Gürtel um die Hüfte befestigt, so saß er besser, um etwa das Gewicht von den Schultern zu nehmen. An den Beinen trugen sie schwere Lederstiefel. Auf diese ließen sie sich manchmal noch Eisen aufnehmen, um noch etwas mehr Schutz zu bekommen. Alles in allem waren sie damit wandelnde Festungen, mit kaum zu durchdringender Verteidigung. In der Mitte des 11. Jahrhunderts, besonders in der Zeit von 1066, galten die Huskarls als die besten Fußsoldaten ganz Europas. Eine standfeste, kampfgestählte Elitetruppe. Deshalb standen sie in der Schlacht zum größten Teil in den ersten Reihen, um die Moral des Feindes zu bersten, was mehr als einmal gelang. Ihre zweitwichtigste Aufgabe bestand in der Funktion als eine Art Unteroffiziere. Vereinzelt wurden sie Fürth-Kontingenten zugeteilt, um diese zu befehligen, für Ordnung zu sorgen und die Moral zu heben. Leider weiß heute kein Mensch mehr, wie groß diese Abordnungen waren. Wir wissen nur, dass die Huskarls das Rückgrat der englischen Armee bildeten und ihre Privilegien im zivilen Leben ein vom König gern gezahlter Preis für ihre treuen Dienste waren. Kapitel 5: Krasses Pferd. Bis jetzt haben wir nur übers Fußvolk geredet. Welche Rolle aber spielte das Ross in der englischen Kriegsführung? Ähnlich wie die Fernwaffen genossen auch die Pferde eine relativ geringe Verbreitung unter den englischen Soldaten. Damit hinkten sie vielen anderen europäischen Mächten dieser Zeit hinterher, vor allem dem Normannen. Ein Mann zu Pferd konnte in der Schlacht so viel wert sein wie 10 zu Fuß, wenn man ihn einzusetzen wusste. Lange Zeit waren Medievisten, also Mittelalter-Experten unter den Historikern sogar der Meinung, dass die Angelsachsen überhaupt keine Reiterei besaßen. Man glaubte, sie würden die Pferde als reine Reit- und Lasttiere bei der Truppenbewegung einsetzen, nicht aber in der Schlacht selbst. Das ist aber überaus unwahrscheinlich. Einerseits gab es so ein Phänomen bei so gut wie keinem Volk der westlichen Kultur, andererseits erwähnte eine der wichtigsten Quellen der Zeit, Snorri Sturluson, dass die Angelsachsen gegen die Wikinger wiederholt Reiterangriffe durchführten. Außerdem erwähnen auch andere Aufzeichnungen Sätze wie: Die Engländer kämpften den ganzen Tag vom Pferderücken aus gegen ihre Feinde. Also ist die alte Theorie, dass die Angelsachsen das Pferd nie in die Schlacht geführt haben, einfach Bullshit. Aus diesem Grund wurden sie von vielen Militärhistorikern mit einer gewissen Verachtung begrüßt, die ihre Kriegspraktiken als primitiv und simpel abstempelten. So ganz stimmt das allerdings nicht. Die Angelsachsen waren ausgewiesene Meister in raschen Truppenbewegungen und blitzschnellen Manövern, die den Feind überrumpelten. Auf einem Feldzug 1063 ging so ein Manöver dermaßen schnell vonstatten, dass man beinahe den Anführer der Revolte, die diesem Manöver zugrunde lag, gefangen nehmen konnte. Zwei weitere Beispiele sind Harald Godwinsons Gewaltmarsch gegen die Wikingertruppen, Harald Hardradas im Jahre 1066 oder ihre rasche Kehrtwende gegen Wilhelm den Bastard im Süden. Die Angelsachsen taktierten simpel, aber effektiv. Exemplarisch hierfür steht ihre Standardformation, der Schildwall. Einfach, aber genial. Nur weil er Deppen einfach anmutete, bedeutete das nicht, dass er nicht gut war. Das Pferd wurde in England schon seit Jahrhunderten von den Angelsachsen gezüchtet, sei es als Zugtiere für den Flug oder schwere Wagen oder Reittier. Die englische Pferdezucht genoss einen guten Ruf. Hochklassige Pferde zeugten von einem herausragenden Stand im Adel und mit Pferden als Geschenk wurden sogar Allianzen und ähnliche Verträge besiegelt. Außerdem galten Pferde als eines der wertvollsten Beutegüter bei den Wikingern. Die Angelsachsen wurden manchmal mit ihren eigenen Pferden überfallen. Wie sah es aber auf dem Schlachtfeld nun aus? Das Pferd nutzte man im Kampf vor allem für Geplänkel, für Flankenschutz und um das oft genutzte Überraschungsmoment voll entfalten zu können. Damit konnte man die Bildung eines feindlichen Schildwalls sabotieren, die eigenen Truppen ruhiger in Position bringen und den Gegner schon im Vorhinein demoralisieren. Alles in begrenztem Maße. Zweifellos wusste man auf der Insel um die brachiale Wirkung, die Rösser auf dem Schlachtfeld entfalten konnten. Allerdings herrschte unter ihren Befehlshabern eine hartnäckige Zögerlichkeit, was den Einsatz anbelangte. Man war überzeugt davon, der echte Kampf hätte zu Fuß stattzufinden. Eine Kollision von Männern in Eisen und Kampfeslust, nicht von scheuen, friedliebenden Fluchttieren wie Pferden. Die Wikinger dachten hier ähnlich. Pferde wurden genutzt, um von A nach B zu kommen, als komfortables Transportmittel oder um den Feind zu überraschen. Jedoch übertrug man ihnen keine schlachtentscheidende Rolle. Diese konservative Meinung in der angelsächsischen Kriegsführung hielt sich über viele Jahrhunderte. Erst im 11. Jahrhundert wurde man etwas offener für das Pferd. Man setzte Reiter jetzt an bestimmten Stellen in der Schlacht gezielt ein. Dabei gab es nur ein kleines Problem. Nicht sonderlich viele Soldaten konnten gut reiten. Wie ihr wisst, sind Pferde in Anschaffung, Aufzucht und Erhalt ziemlich kostspielig. Aber was hinzukommt? Ein Mann vernünftig reiten lernen zu lassen, ist nicht weniger anspruchsvoll. Es kostet viel Zeit und Energie. Deshalb kamen bei den Angelsachsen ohne jeden Zweifel nur die Huskarls in Frage, um als Kavallerie zu dienen. Sie verfügten über das Geld, die Routine und die Zeit, um ein Meister der Schlacht am Pferderücken werden zu können. Hinzu kam, dass das Pferd genauso wie sein Reiter auf den Krieg hintrainiert werden musste. Das Pferd musste gezähmt sein und dem Willen des Reiters bedingungslos folgen. Sein natürlicher Fluchtreflex musste abtrainiert werden. Es musste an den Geruch von Blut, an Lärm, Eisenklirren und Schreie gewöhnt werden. All das barg viel Arbeit in sich, bis man ein vorzeigbares Reiterkontingent aufgestellt hatte. Aus diesen Gründen setzten die Angelsachsen auch in ihrem letzten bedeutenden Auftritt auf dem Schlachtfeld, der Schlacht von Hastings 1066, nicht auf Pferde, sondern auf Fußvolk. Dieser Schlacht werden wir die gesamte nächste Episode widmen. Prinzipiell war Fußvolk durchaus fähig, eine Reiterattacke zurückzuschlagen. Wenn ein Kavallerieangriff nicht vernünftig koordiniert und am rechten Ort zur rechten Zeit erfolgte, war er so gut wie verloren. Es existierten einfach zu viele potenzielle Fehlerquellen, als dass man alles auf diese Karte setzen würde. Kapitel 6. Die wahre Stärke. Wir fassen also zusammen. Die Reiterei der Angelsachsen war mehr als mau. Sie konnten und noch vielmehr wollten sie sich in der Schlacht nicht auf die behuften Bestien verlassen. Ihre Bauernmiliz, der Fürth, war kein undisziplinierter Haufen von Farmersburschen, allerdings waren sie mit Sicherheit nicht mit einer echten professionellen Armee von Berufskriegern zu vergleichen. Den Kern des Heeres bildeten die Huskarls mit guter Ausbildung und guter Ausrüstung. Aber das war nicht die wahre Stärke der Angelsachsen. Die wahre Stärke war ihre Insel. Und das klingt viel banaler, als es tatsächlich war. Am europäischen Festland konnte man weitaus öfter, schneller und vor allem überraschender angegriffen werden, als auf einer Insel. Gerade auf den britischen Inseln, wo der Invasor ab dem Herbst stark das Wetter und die Gezeiten gegen sich hatte. Nicht umsonst war im römischen Imperium der Statthalter von Britannien einer der handverlesensten Beamten des gesamten Reiches. Denn ein jeder wusste, wenn der sich vom Reich abspaltete und sich auf der Insel sein eigenes Reich gründete, konnte es Jahre dauern, bis man ihn von dort herausgezerrt hatte. Das ganze Wasser stellte jeden Angreifer vor wahnsinnig große logistische und organisatorische Probleme. Man musste einen geeigneten Hafen finden, der groß genug war, alle Truppen zu versammeln und zu versorgen. Man musste die Mittel und das Know-how besitzen, genügend Schiffe für Truppenvorräte und eine sichere Nachschublinie zu gewährleisten. Man musste Seemänner finden, die diese Schiffe in so großer Zahl bemannen konnten. Und man musste sich beeilen, die Überfahrt rechtzeitig zu bewerkstelligen, um im Falle einer Niederlage vor dem Einbruch des Winters wieder von der Insel runterzukommen. Man musste einen vernünftigen Anlandepunkt finden und. Ihr seht, Britannien von außen anzugreifen war der Horror. Nicht umsonst war Wilhelm der Eroberer in den letzten 950 Jahren der Einzige, dem dieses Unterfangen gelang. Aus diesem Grund mussten die Angelsachsen auch nicht das weiß Gott wie große Militär instand halten, denn angegriffen wurden sie von außen ja auch kaum. Es waren die inneren Kriege, die sie in Atem hielten. In Wahrheit beendeten die Wikinger um 800 eine 350 Jahre währende Periode des äußeren Friedens der Inselbewohner. Die Lage war ähnlich wie im alten Ägypten. Ägypten war die Hochkultur schlechthin, das Land der Pyramiden und Pharaonen. Ägypten war schon dreimal aufgeblüht und untergegangen, da war Rom noch ein malariaverseuchtes Kaff von strohgedeckten Hütten irgendwo am Tiber. Und Ägypten verfügte nie über ein besonders beeindruckendes Militär. Im Gegenteil, bei den Ägyptern hatte es auch wenig Ruhm und Ansehen, in der Armee zu dienen. Ihnen kam schlicht ein Vorteil sehr gelegen. Sie waren kaum angreifbar. Der unfassbar schmale Streifen des fruchtbaren und für Menschen bewohnbaren Niltals war zu beiden Seiten von sengender Wüste und einem Meer aus bräunlich-gelbem Sand gesäumt. Kein Schwein konnte sie durch diese Todeszone angreifen. Also igelten sie sich in ihrem sicheren Nest ein. Und ähnlich konnten es auch die Angelsachsen tun. Während im Frühmittelalter auf dem europäischen Festland allerlei Kriege geführt wurden, der Aufstieg und Fall der Franken vonstatten ging, hatten die Angelsachsen auf der Insel noch ihre Ruhe. Damit ging auch ein zweiter Aspekt einher, der die Kampfmoral der Männer radikal beeinflussen sollte. Das Rücken-an-der-Wand-Gefühl. Sie waren auf einer Insel. Wo sollten sie denn hin, wenn der Feind ihr Land nahm? So wie Invasoren von außen ausgesperrt waren, waren die Angelsachsen dort mehr oder minder eingesperrt. Sie konnten nicht einfach in ein anderes Gebiet fliehen, wie es viele Stämme beispielsweise beim Einfall der Hunnen getan hatten. Sie mussten für Britannien kämpfen oder draufgehen. Das Prinzip ist das gleiche, wenn eine Armee von einer größeren Streitmacht vollkommen eingekesselt wird. Schon der alte chinesische Militärhistoriker Sun Tzu und auch heute noch viele Militärakademien tadeln das als Fehler. Obwohl es doch ganz gut für den Umzingelnden klingt, oder? Naja, der Eingesperrte wird dann merken, dass nur mehr Tod und Gloria auf ihn warten. Er kann sich ergeben und aller Wahrscheinlichkeit nach als Kriegsgefangener in der Sklaverei enden oder gleich umgebracht werden. Oder er konnte sich seinem Schicksal wie ein Mann stellen. Nicht wenige entschieden sich für das Zweitere. Ihr versteht das Prinzip. Krieg ist so viel mehr als bloß Männer, Waffen, Armeen und Taktiken. Auch nicht bloß Wirtschaft und Rohstoffe oder Strategie. Sehr oft haben Wetter, Klima, Topographie oder Geographie viel größere Einflüsse auf den Ausgang des Schlachtgeschehens. Ein Arminius hätte ohne die dichten Wälder Germaniens nie die römischen Legionen überfallen können. Und noch im 20. Jahrhundert konnten mächtige Panzer in tiefen, schlammigen Pfützen versinken, und wahre Genies wie Napoleon waren nicht gefeit vor eisigen Winterstürmen. Und was lernen wir daraus? Gegen höhere Gewalt bleibt der Mensch stets machtlos.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.